MDR aktuell.
Die Straße von Hormus ist zum Sinnbild eines Machtpokers geworden, der die Welt in Atem hält. Und im Moment weiß keiner, wie das Spiel ausgehen wird. Nur ist zuletzt alles noch ein bisschen komplizierter geworden, denn die Straße von Hormus ist gewissermaßen jetzt doppelt blockiert. Einmal durch Iran und einmal durch die USA. US-Präsident Donald Trump glaubt offenbar, damit iranische Führung weiter unter Druck setzen zu können. Doch ist das tatsächlich eine nachvollziehbare Strategie? Darüber reden wir mit Moritz Brake von der Uni Bonn. Er hat eine Beratungsfirma, Nexmaris, für maritime Sicherheit und ist Reserveoffizier der deutschen Marine. Jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Kachalle.
Ist das alles ein großer Bluff des US-Präsidenten oder ein genialer Schachzug?
Ich halte das für folgerichtig, was hier passiert. Und zwar tatsächlich ist ja die Straße von Hormus nicht komplett durch die Amerikaner blockiert, sondern es geht darum, die eigene Nutzung, die sich der Iran herausgenommen hat, also wo er einerseits Schutzgeld erpresst von passierenden Schiffen und andererseits seine eigenen Ölexporte weiter möglich machen will, die wird verwehrt. Und es soll parallel die Straße von Hormus auch wieder von Minen geräumt werden, um freien Seeverkehr zu ermöglichen. Doch da kommen wir sicherlich in eine ganz andere Dynamik rein, denn der Iran greift ja nun mal Schiffe an oder droht diesen Angriff auf Schiffe auch fortzusetzen. Und damit kann freie Schifffahrt in dieser Form gar nicht so wieder weiter stattfinden.
Aber wenn das Ziel sein sollte, iranische Öltransporte zu verhindern, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten, also Pipelines oder die Schiene, das Kaspische Meer. Welche Wirkung kann die US-Blockade da tatsächlich entfalten?
Ja, also diese US-Blockade hat natürlich eine gravierende Wirkung, denn Pipelines in der Region fangen nur einen Bruchteil dessen auf, was tatsächlich durch Schiffstransport abgedeckt wird. Auch auf der anderen Seite des Golfs, also gibt es zwar Pipelines, die ein Stück weit die Blockade sonst umgehen können, aber da reden wir über ein Zehntel der Transportkapazitäten, die per Schiff sonst eine Rolle spielen. Also das macht nicht den wirklich entscheidenden Unterschied.
Wie kann ich mir diese Blockade da überhaupt vorstellen, rein praktisch, wenn das US-Militär dort Patrouillen fährt oder Schiffe abfängt?
Ja, die US Navy ist ja ohnehin präsent vor Ort im Rahmen der Kriegführung gegen den Iran und hat jetzt diese Blockade verkündet, um zu verhindern, dass eben Schiffe den Iran weiter erreichen oder die Schiffe vom Iran rausgehen. Dabei wird dann der Schiffsverkehr per Satellit, per Radar und natürlich dann auch durch Präsenz vor Ort überwacht. Und dann für den Fall, dass man zum Schluss kommt, da ist ein Schiff, was die Blockade bricht, dann kann man sich nähern, kann das Schiff aufstoppen, kann Leute an Bord bringen, durchsuchen und dann eben auch nach der entsprechenden Drohung Schiffe beschlagnahmen und Fracht sicherstellen.
Ist das die Theorie oder haben Sie das Gefühl, dass das auch funktioniert?
Ich denke, das kommt an seine Grenzen auch praktisch, wenn China mit eigenen Kriegsschiffen vor Ort beispielsweise schlicht dafür physisch die Präsenz dafür sorgt, dass Handelsschiffe passieren können. Und dann könnte sich hier letztlich auch zeigen, wie weit China hier Farbe bekennen muss in seiner Unterstützung des Iran gegen die Amerikaner. Damit ist das Eskalationspotenzial hier natürlich auch gegeben.
Also steckt sehr viel auch Verhandlungspoker dahinter. Die USA senden Signale, zum Beispiel an China, vielleicht auch an Russland.
Ja, das ganz klar. Aber ich glaube, was für uns hier in Deutschland nochmal ganz wichtig ist als Signal, wir sehen hier, wie sehr wir vom Meer abhängig sind, wie sehr wir von freien Seewegen abhängig sind, von den Frachtschiffen, die uns erreichen, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Das betrifft die Staaten im Golf, aber es betrifft uns auch hier zu Hause. Und gleichzeitig merken wir auch, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind, diese vitalen Interessen zu schützen. Und dass wir das alleine schon mal überhaupt nicht können, aber dass wir auch dringend alle Instrumente schärfen müssen, von unseren Marinefähigkeiten, aber auch den Transportkapazitäten, der Fähigkeit, Fracht zu bekommen und die Partnerschaften zu haben, die uns in Krisenzeiten unterstützen und auch mit den Rohstoffen versorgen, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft tragfähig zu halten. Übrigens auch, um uns verteidigen zu können. Ja.
Welche Optionen aber gibt es, um jetzt diesen Konflikt um die Straße von Hormuz zu lösen? Immer wieder ist auch die Rede von einer internationalen Mission, an der sich Deutschland möglicherweise auch beteiligen könnte. Was halten Sie dafür wahrscheinlich?
Ja, also eine solche Marinemission würde ja, solange der Iran in der jetzigen Form fortbesteht und es keine wirkliche Friedensordnung gibt, immer unter dem Risiko stehen, tatsächlich in den Krieg einsteigen zu müssen. Und da reden wir über einen Aufwand und ein Risiko, was wirklich ein ganz anderes Level erreicht als zum Beispiel die Präsenz gegen die Houthis im Roten Meer. Und da müssen wir uns sehr gut überlegen, wofür tun wir das? Welches politische Ziel würden wir verfolgen, wenn wir auch Soldaten, Soldatinnen aus Deutschland Russland einsetzen, um in der Straße von Hormus gegen den Iran anzutreten? Tun wir das nur, um Spritpreise hier in Deutschland zu dämpfen, also Konsumentenpreise zu drücken? Oder ist das etwas, wo es um die Existenz unserer Gesellschaft geht, wo wir wirklich unsere vitalsten Interessen verteidigen? Und ich glaube, das ist ein entscheidender Sprung. Hier merken wir einmal mehr, wie sehr wir uns als Gesellschaft längst aus dem Wohlfühlmodus heraus in einen Modus hineinbegeben müssen, wo wir Verteidigungsreflexe schärfen, wo wir uns mit unseren Partnern zusammentun, um uns gegen eine Welt aufzustellen, in der immer mehr auch letztlich Schmerzen auf uns zukommen, mit denen wir umgehen müssen und für die wir uns wappnen müssen.